Gut, ich möchte gerne mit uns folgendes Thema besprechen, weil das Jahr wird ja herausfordernd für uns alle und auch danach, das nächste Jahr besonders. Und zwar wenn aus Wüste eine Oase wird. Ich weiß nicht, wie dein Jahr war letztes Jahr, ob das ein schönes Jahr war und oder wo du gerade drin steckst. Wir haben ja diesen Bibelvers, der Gott, der mich sieht, aus von Hagar, das war ja aus einer Wüstenzeit, kommt dieser Vers, in ihrem Leid begegnet Gott. Und vielleicht werdet ihr in diesem Jahr Leid haben im Rahmen der Verwandtschaft. Wir hatten ja Weihnachten als Familie sehr viel Leid. Oder du hast auf dem Arbeitsplatz Leid, in Beziehung, körperlich und so weiter. Dann soll das für dich jetzt eine Orientierung sein. Wie geht man damit um? Auf jeden Fall will Gott uns in diesem Jahr ermutigen, egal was auf dich zukommt, ob du voller Ängste bist oder so, aber Gott möchte dir sagen, ich bin da und ich sehe alles im positiven Sinne. Wir lesen in 1. Mose 16, Vers 1 die Geschichte von Sarah und Abraham. Sarah, Abrahams Frau, hatte ihm nicht geboren. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin, ihr Name war Hagar. Da sagte Sarah zu Abraham, siehe, der Herr hat mir das Gebären verwehrt, geh zu meiner Sklavin, vielleicht komme ich durch sie zu einem Sohn. Abraham hörte auf die Stimme Sarahs. Sarah war an einen Punkt gekommen, wo sie nicht mehr geglaubt hat, dass Gott wirkt. Und dass er sie nicht mehr sieht und dass sie kein Kind mehr bekommen würde. Und deshalb hat sie dann gesagt, weißt du was, wenn du die Hagar nimmst, vielleicht klappt es dann. Sarah hat sich an dieser Stelle selbst geholfen. Und hier sehen wir zwei Frauen und jede Frau hat eine Not. Können wir mal die nächste ganz genau. Hagar und Sarah, sie haben beide verschiedene Nöte. Und wir können an diesen zwei Frauen lernen, wie wir mit Not umgehen sollen. Das ist ein gutes Beispiel für uns. Ja, Hagars Not war, wisst ihr das? Genau, sie war auch Sklavin. Ja, Hagar war eine Sklavin und Sarah hatte die Not, sie bekam keine Kinder. Und hier geht es auch um Status, das Ansehen der Frauen und darum, dass die Verheißung Gottes nicht passiert. Das werdet ihr sicherlich auch denken, ja, warum passiert denn das nicht, was Gott mir verheißen hat? Also aus diesen beiden Nöten entsteht wieder eine neue Not, und zwar Sarah will, dass Abraham ihr ein Kind über Hagar gibt. Und das führt zu einer weiteren Not. Und Hagar wird dann schwanger und später lesen wir, dass dieser dumme Schritt, den sie da gemacht hat, ganz, ganz viel Probleme mit sich zieht. Sie, die Sklavin Hagar, wird nämlich sexuell ausgebeutet. Nirgendwo lesen wir, dass sie das wollte. Sie wird also sexuell missbraucht. Nirgendwo lesen wir, dass sie damit einverstanden war. Also eine Not ergibt die nächste Not. Und dieses Leid, was Hagar jetzt erlebt, und das ist jetzt ganz wichtig, das erlebe ich in der Beratung immer wieder, sie hat keine Schuld. Hagar erlebt eine Not, wo sie keine Schuld hat. Es gibt in unserem Leben Dinge, da können wir nichts, gar nichts für. Es gibt so manche Christen, die sagen immer, hat er da dem Dämonen Raum gegeben oder so. Nein, es gibt Not. Da haben wir nichts falsch gemacht und trotzdem kommen wir in eine Notsituation. So wie Hagar. Wir suchen dann immer einen Schuldigen, damit wir uns besser fühlen. Vielleicht kennt ihr das. Sobald wir jemanden gefunden haben, in dem wir die Schuld geben können, dann fühlen wir uns besser. Ja. Und wenn wir keinen finden, dann eben, na, hat Gott die Schuld, warum lässt er das zu? Aber Gott will uns hier sagen, Leid ist nicht deshalb da, weil Gott nicht da ist und nur zuschaut. Nein, Gott ist da, er sieht es, aber er trägt uns durch dieses Leid hindurch, gerade im Leid begegnet uns Gott. So, und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt. In einer Leitsituation ist die Gefahr sehr, 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 sehr groß, dass wir eine falsche Entscheidung treffen, weil wir ja ganz schnell aus dieser Notsituation heraus möchten, wie Sarah. Ja, ganz schnell raus, also handeln wir eigenmächtig. Ich habe mal eine Frau gefragt, die erzählte mir die Not, die sie mit ihrem Partner hatte, und die wollten heiraten. Da habe ich gesagt, warum wollen Sie den Mann heiraten? Das ist ein Chaos jetzt schon. Ja, aber ich will nicht alleine sein. Ach, ich habe ihr so abgeraten und ist auch nie wiedergekommen. Ja, die Not, ich bin einsam, also heirate ich irgendjemanden, ob der Alkoholiker ist oder nicht, ist mir egal, Hauptsache ich habe jemanden. Ja? So geht es dann manchmal, ja. Wir handeln dann eigenmächtig und daraus entsteht dann das größere Leid. Vielleicht kennt ihr die Biografie von Hannelore Kohl. Wer kennt die Biografie? Sehr, sehr spannend. Hannelore Kohl, man sagt ja, sie hatte eine Lichtallergie. Der Reporter sagt, das stimmt nicht. Sie hatte ein Doppelleben und sie wollte die andere Seite ihres Lebens nicht ans Licht bringen. Und deshalb hatte sie angeblich diese Lichtallergie. Und sie hat sich schließlich im Bett ihres Sohnes, den Walter, den sie besonders liebte, umgebracht. Hannelore Kohl hat nicht mehr daran geglaubt, dass Gott sie sieht, und hat sich schnell das Leben genommen. So, solltest du gerade in einer schwierigen Situation sein oder in diesem Jahr da hinkommen, dann mach dir bewusst, Gott sieht deine Situation. Es kann aber auch sein, dass du in einer Notsituation bist, weil du vorher eine falsche Entscheidung getroffen hast. Und das ist immer ganz wichtig zu unterscheiden. Was ist denn vorher gelaufen? Ja, wir können nicht immer nur sagen, ja Gott, jetzt kümmere dich darum, sondern was ist vorher gelaufen? Oder vielleicht bist du in einer Situation wie Hagar, die überhaupt nichts dafür kann. So, was tun wir, wenn wir in Leid sind? Ein paar Punkte, die wir wirklich wissen sollten. 1. Mose 16, Vers 6 lesen wir, Hagar flüchtet. Das ist typisch, wenn wir in Leid sind, flüchten wir. Einmal, wie ich sagte, wir geben anderen die Schuld. Ich hatte ein Gespräch, eine Frau, jedes Mal, wenn sie kam, hat sie mir erzählt, wie blöd ihr Mann ist. Ich dachte, das kann es ja nicht sein, dass ich jetzt die ganze Zeit mir immer anhöre, wie blöd der Mann ist. Und dann habe ich gebetet, so, Herr, ich brauche eine Antwort. Und dann kriegte ich diesen Impuls, mach sie auf ihre Fehler aufmerksam. Und dann habe ich ein paar, so ganz liebevoll so ein bisschen da was reingebracht und da. Und die fiel aus allen Wolken, war so begeistert, sie wusste jetzt, was sie tun kann. Und hat mir an einem Tag zwei Personen geschickt, die zu mir in die Beratung kommen sollten. Weil sie wusste jetzt endlich, was sie tun konnte. Sonst, wenn man immer nur die Schuld des anderen sieht, dann bist du handlungsunfähig. Ja. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt. Wir Christen, wir neigen dazu, abzuspalten. Warum? Weil wir ja Gutmenschen sein wollen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff Gutmensch kennt, außer von Paul. Paul benutzt diesen Begriff ja ständig. Aber Burk und ich, wir sind ja ständig dabei, uns weiterzubilden. Auch Therapeuten, die nicht an Gott glauben, reden davon, dass diese Ausweichmechanismen sind, dass man gute Taten tut. Und diese Menschen sind ganz böse Menschen. Ihr kennt das, dass so Schauspieler oder Sänger oder so sich gerne filmen lassen, dass sie ein gutes Werk in Afrika tun und spenden ganz viel. Ja? Sie müssen automatisch was Gutes tun, weil tief in ihrem Herzen ist was Böses. Ja? Und das ist in Gemeinden sehr oft zu finden. Diese Leute spenden ganz viel, die sitzen auch gerne in der letzten Reihe. Nichts jetzt gegen die, die jetzt in der letzten Reihe sind. Wir haben sowas hier nicht. Die müssen das für sich selber, weil sie ein böses Herz haben, müssen sie nach außen gute Dinge tun, sonst ertragen sie es nicht. Ja? Also fall da nicht drauf rein, wenn Leute gute Taten tun. Da steckt manchmal was dahinter. Da muss man sehr gut aufpassen. Oder diese Leute suchen sich Bibelstellen raus, meinetwegen David hatte mehrere Frauen oder sowas, um ihr Fehlverhalten zu bestärken. Ja? Oder sie werden, arbeiten ganz, ganz hart, wegdrücken, das ist auch in dieser Richtung, indem man hart arbeitet, sportlich aktiv ist, oder manche flüchten in Krankheit oder in eine Sucht. So, und Hagar flüchtet und endet in der Wüste. Wie verhält man sich denn in der Wüste? Ihr werdet alle eine Wüste erleben, wenn ihr Gott dienen wollt. Das gehört dazu. Jeder von uns, wer Gott dienen will, wird in einer Wüste landen. Was macht man denn da? Ist das nicht langweilig? Was passiert denn da in der Wüste? Habt ihr eine Idee? Ja, genau. Ja. Jetzt stell dir mal vor, ich meine, ein Tag, okay. Kriegt man irgendwie noch hin, Schnecken suchen oder was? Nee, Muscheln gibt es die da? Nee. Käfer vielleicht, ja. Sand, Sandburg bauen, ja. Okay, aber was macht man denn da? Da kommen Gedanken hoch. Ist das, was ich tue, sinnvoll? Hört Gott mich? Alles ist still um dich herum. Und du denkst, nur weil jetzt alles still um dich herum ist, nichts passiert, das ist automatisch in einer Wüste, dass du denkst, Gott sieht mich nicht. Aber wir sehen nicht, dass Gott im Verborgenen was tut. Wir sehen nicht, dass die Engel schon unterwegs sind. Ja? Und die Frage ist, und da sind wir dann gefordert in solcher Wüstenzeit, das Bild war schön, kannst du ruhig noch zeigen, ich fand das schön. Wir hinterfragen, wir machen uns nicht bewusst, dass wir aktiv sein müssen. Dieses, ich sitze zwar hier und ich tue nichts, ich habe kein Handy bei mir, ich kann nichts organisieren, aber ich glaube, dass in der unsichtbaren Welt was passiert. Das ist dann unser Beitrag, den wir leisten müssen. Manchmal müssen erst wir verändert werden, bis Gott eine Veränderung geben kann. Wichtig ist, dass wir dann nicht müde werden, sondern bereit sind, immer wieder das Richtige zu tun, auch wenn wir keinen Sinn darin sehen. Als ich in so einer Wüstenzeit war, über eine längere Zeit, da hat Gott mir mal geholfen mit einem Impuls. Ich glaube, ich habe ihn hier schon mal gebracht, ich bin aber nicht so sicher. Und zwar jedes Jahr, also Gott hatte mir dann so ein Bild gegeben, als ich im Gebet war. Und jedes Jahr legt der Adler ja zwischen März und Juni 3 Eier und brütet die aus. 45 Tage lang brütet der die Eier. Und in diesen Tagen fühlt der Adler seine Jungen nicht. Passiert gar nichts. Überleg mal, jeden Tag brütet der 45 Tage. Es gibt keinen Beweis dafür, dass in diesen Eiern Leben ist. Ja? Die Mutter brütet, obwohl sie nichts fühlt. Und erst nach 45 Tagen kommen die, picken dann die, die kleinen Adlerbabys und dann spürt die Mutter erst ihre Kinder sozusagen. Es braucht Glauben, um wirklich, ich sag mal, weiterzumachen. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe, als Tabea 1 war, ein Jahr alt war, wollte ich schon gern ein zweites Kind haben und bekam kein Kind. Und das war für mich ganz, ganz, ganz schlimm. Und als Tabea 18 Monate war, wurde sie operiert. Und ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt, so ein 18 Monate altes Baby, ist ja ein Kleinkind, dann kriegen die so Leichenhemdchen an, so, das sieht ganz fürchterlich aus. Und ich war emotional wirklich an meiner Grenze und sie kriegte dann eine Spritze und schlief dann und dann wurde sie in den OP gefahren. Und ich saß da allein im Raum und weinte. Und auf einmal sah ich ein Licht vor mir und der Herr sprach ganz klar und deutlich und sagte, Henny, sei getrost, du hast neues Leben in dir. Ich war 2 Wochen vor meinen Tagen, Ich habe nichts gemerkt, gar nichts, null. Aber ich habe jedem im Krankenhaus erzählt, ich bin schwanger. Ich bin dann eine Woche später zum Frauenarzt gegangen und er hat gesagt, Frau Seidel, es tut mir leid, Sie müssen noch ein bisschen warten, ich sehe nichts, gar nichts. Und ich habe jedem erzählt, ich bin schwanger. Ich wusste es, weil ich die Stimme Gottes kannte. Und das war ganz komisch irgendwie, ne? Dann wurde Tabea dann geröntgt und so, Frau Seidel, sind Sie schwanger? Ja, ich bin schwanger. Also, und ich habe nichts gespürt. Ja, dieses im Glauben zu sagen, Herr, ich vertraue dir, es geht weiter. Und so war es dann ja auch. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Was für eine besondere Begegnung in der Wüste. Hagar ist der erste Mensch, der eine Begegnung in der Wüste mit einem Engel hatte. Der Engel spricht ganz persönlich ihren Namen an. Hagar, Sklavin Sarais. Woher kommst du und wohin gehst du? Gott redet nicht durch einen Busch mit ihr oder durch den Wind oder durch Licht. Gott spricht ganz persönlich durch einen Engel mit ihr. Nach dem Motto, Hagar, ich meine dich ganz persönlich. Hagar ist die erste Frau, die eine Verheißung bekommt, dass sie ein Kind, einen Sohn bekommt. In der Wüste bekommt sie eine Verheißung von Gott. Hagar, die keine Jüdin war, bekommt eine Verheißung, dass aus ihr heraus ein Volk entsteht. So, jetzt müssen wir uns vorstellen, Hagar ist eine Frau ohne Status. Ohne Ausbildung, eine Sklavin. Und ihr sagt Gott, aus dir wird ein großes Volk werden. Ich finde das unheimlich beeindruckend. Sie war eine ganz, ganz einfache Frau und sie war die erste Person, der erste Mensch, die Gott einen Namen gibt. Das lesen wir in 1. Mose 16, Vers 13. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. So eine intensive Begegnung findet nicht in einem Wohnzimmer statt. Bei einer Tasse Kaffee, wo ich meinen gemütlichen Sessel habe, sondern in einer Wüste. Nein, das ist noch zu früh. Nur in einer Wüstenzeit, wo man nicht mehr weiter weiß, wo man verzweifelt ist. Wo sie ganz auf sich gestellt ist. Keinen Therapeuten, keinen Seelsorger, keine Mutti, keine Gemeinde. Sie ist Mutter seelenallein. Sie war eine junge Frau, die alles verloren hatte, die am Tiefpunkt ihres Lebens war. Und in dieser Situation ist ihr Gott begegnet. Und das ist typisch für Gott. In solchen Zeiten findet immer eine Begegnung statt. Deshalb, wenn du in so eine Situation kommst, solltest du sehr, sehr wachsam sein. In solchen Zeiten findet oft eine übernatürliche Begegnung statt. Und sie fasst die zusammen, du bist der Gott, der mich sieht. Hagar war eine Sklavin, die immer tun musste, was man ihr sagt. Sie kannte es gar nicht, dass sie meinen eigenen Willen haben konnte, dass man sie liebevoll ansah, überhaupt sich für sie interessiert hatte. Diese Begegnung mit Gott war etwas ganz, ganz Besonderes für sie. Ich weiß, für manche Menschen ist das angsteinflößend, dieser Gedanke, Gott sieht mich. Ich weiß das von mir, von früher. Da gibt es ja dieses Lied, kennt ihr alle, pass auf, kleines Auge, was du tust, ne, was du siehst, und der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Also dieses, oh, Gott sieht mich, ne? Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Aber Gott ist nicht ein Gott, vor dem ich mich verstecken muss, sondern ich darf mich von ihm ansehen lassen. Jetzt können wir die nächste Folie haben. Paul sagt immer, Ansehen kommt von Ansehen. Das heißt, wir haben ja, ihr habt ja in den Kleingruppen über das Thema Sabbat gesprochen. Die Sabbatzeit ist echt dafür da, dass du dich von Gott ansehen lässt. Einfach sagen, Herr, hier bin ich. Ich will sehen, was ich sehen muss. Ich muss hören, was ich hören muss. ich will auch meine Motive wissen, Herr, ich will sehen. Ja, lass dich von Gott ansehen. Hagar, die Sklavin, hat sich bis dahin als unansehend betrachtet. Sklaven mussten immer nur dienen und wurden nicht angesehen, aber bei Gott war es anders. Gott hatte sie in ihrer Verzweiflung, in ihrer Finsternis, in ihrem Leid gesehen. Gott sieht uns, wenn wir übersehen werden. Können wir mal die nächste Folie sehen? Gott sieht uns, wenn wir übersehen werden. Wenn wir abgelehnt werden, wenn man uns Unrecht tut, wenn wir außen vorstehen. Das ist ganz wichtig. Glaube ich das oder glaube ich nicht? Ja? Oder auch wenn keiner mich überhaupt bemerkt. Und ich mache das immer so, wenn ich durch Leid gehe, dass ich dann sage, Herr, okay, ich gehe mit dir durch dieses Leid, aber irgendwie muss ich dich wahrnehmen, irgendwie. Lass mich nicht alleine da durchgehen, aber ich muss dich irgendwie wahrnehmen. Und meistens ist es so, dass ich dann einfach seine Gegenwart spüre. Nicht immer, dass er was sagt, aber meistens spüre ich seine Gegenwart. Oder ein tiefer Friede kommt in mein Herz. So, was bewirkt nun diese Engelsbegegnung? Sie hat diese Engelsbegegnung nicht nur in ihr Tagebuch geschrieben oder auf Instagram gepostet, ja, oder im Bekanntenkreis erzählt. Nein, Hagar, und das ist jetzt wichtig, in dieser Begegnung findet sie Kraft. Unwahrscheinlich Kraft. Sie kann aufstehen. Ihr Leid hatte sich nicht verändert, alles blieb beim Alten, aber sie hatte nun Kraft bekommen, weiterzugehen. Da lesen wir die nächste Folie. Wie geht es weiter für sie? Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehr zurück zu deiner Herrin und beuge dich unter ihre Hand. Der Engel des Herrn sprach zu ihr, mehren, ja mehren werde ich deine Nachkommen, so dass man sie wegen ihrer Menge nicht mehr zählen kann. Siehe, du bist schwanger, du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Ismael, Gott hört, geben. Denn der Herr hat dich in deinem Leid gehört. Geh zurück in deine Situation, das hatte der Engel gesagt. Und das ist typisch für Gott. Er verändert unsere Situation nicht. Aber durch die Begegnung mit ihm erstmal bekommen wir viel Energie. Unser Denken verändert sich. Und wir gehen dann als starke neue Person zurück in unser altes Umfeld. Und Gott will uns so verändern, dass wir stark, wieder stark in unserer Umwelt gehen können. Eine Freundin von mir erzählte mir ihr Leid, was sie als Kind erlebt hatte. Ich habe gestaunt. Ach, sagt sie, mein Leid ist mir zur Quelle geworden. Das hat man ihr auch wirklich angemerkt. Ihr kennt vielleicht die Biografie von Walter Kohl. Er hat ja auch sehr viel durchgemacht. Und er verstand sein ganzes Leid nicht mehr und war kurz davor, sich umzubringen. Er hat das ja auch sehr schön geschildert. Sein Vater stürzte politisch ab durch diese Spendenaffäre. Er und sein Bruder haben massiv darunter gelitten durch diese Spendenaffäre. Sie wurden sehr, sehr gemobbt deswegen. Bis seine Mutter sich dann in seinem Bett umbringt, das war für ihn natürlich sehr, sehr schmerzhaft, denn er hatte eine besondere Beziehung zu seiner Mutter. Aber er sagt schlussendlich, dieses Leid, was er erlebt hat, hat ihm Energie gegeben, jetzt als Coach bei den Unternehmen tätig zu sein. Seine Botschaft ist, bleib nicht in deinem Leid stecken, sondern geh weiter. Das ist immer wichtig, wenn wir in Leitsituationen kommen, dass wir weitergehen. Und frag dich mal, wo bist du aus deiner Situation geflüchtet, statt sich den Umständen zu stellen, um stark zu werden als Person? Nach dem Motto, so Gott ist mit mir. Wo bist du ausgewichen, statt sich den Umständen zu stellen? In dieser Bibelstelle 1. Mose 16, Vers 9, wo der Engel zu ihr sagt, kehr zurück zu deiner Herrin und beuge dich unter ihre Hand. Der Engel des Herrn sprach zu ihr, mehren, ja mehren werde ich deine Nachkommen, so dass man sie wegen ihrer Menge nicht mehr zählen kann. Zwei Dinge lesen wir daraus, die auf sie warten. Erstmal erfülle deinen Auftrag und bekomm jetzt erstmal deinen Sohn, den Ismael, Gott hört. Die Frage ist, was ist dein Auftrag in diesem Jahr? Weißt du das? Weißt du, was in diesem Jahr 2023 dein Auftrag ist? Ungläubige Therapeuten sagen, wenn Ehepaare sich nur um sich selber drehen und nicht bereit sind, ein Licht für die Welt, für die Gesellschaft zu sein, wird die Liebe in der Ehe eingehen. Das Licht wird erlöschen. Also, ungläubige Therapeuten ermutigen einen, kümmere dich um das Klima, um die Nachbarn, um Tiere, was weiß ich. Also, ich rede jetzt nicht vom Berufsleben, das ist sowieso da. Aber außerhalb des Berufslebens, ehrenamtlich, irgendwo sich betätigen, wenn du das nicht tust, geht deine Ehe, wird sie erkalten, die Liebe. Erstmal, also was ist dein Auftrag? Und zweitens, erwarte, dass Gott wirkt. Das hat Hagar getan. Mehren werde ich deine Nachkommen, sodass man sie wegen ihrer Menge nicht mehr zählen kann. Also ich habe gedacht, wie geht das, dass man sowas in einer Leitsituation überhaupt hören kann? Ich werde dich mehren. Also das finde ich schon, sie war innerlich so am Ende, dass sie das gehört hat. Und die Frage, die du dir heute Morgen stellen solltest, was erwartest du vom Jahr 2023? Erwarten wir etwas oder plätschern wir so von einem Tag in den nächsten? Mal sehen, was auf mich zukommt. Erwarten wir das, was kommt? Wenn Besuch kommt, was machen wir denn dann? Wir bereiten uns vor. Kuchen backen, sauber machen, was weiß ich alles, ne? Erwarte ich das vielleicht, dass ich geistlich schwanger werde? Dass Gott mir eine Vision gibt? Erwarte ich das? Und da möchte ich uns dringend ermutigen, mal hinzuhören. Vielleicht muss der eine und der andere nochmal zurück. Wie Hagar. Weil du was noch nicht gelernt hast. Vielleicht musst du noch mal geprüft werden. Das ist ja manchmal so wie nicht versetzt worden. Ne? Ich habe immer gedacht, ich komme schon irgendwie durch. Nee, geht nicht. Wenn die Noten nicht klar sind, wirst du nicht versetzt. Ich habe gedacht, irgendwie muss ich doch das schaffen, das Abitur hinzukriegen. Nein, ich musste mich dem stellen und sagen, mit deinem Wachstumsniveau, was du hast. Ich habe mich freiwillig gestellt, habe gesagt, ich gehe freiwillig zurück. Ich habe mich durchgemogelt. Vielleicht musst du nochmal zurück und was lernen. Nochmal, Hagar, eine Sklavin, ohne Familie, ohne Freunde, ohne Gemeinde, ganz allein in der Wüste, ohne Job, keine Sicherheit, kein Handy, schwanger. Und kein Kaffee, habe ich sofort gedacht, dachte ich, kein Kaffee, schwanger morgens. Ja. In dieser Wüste erlebt sie das Beste, was ihr passieren konnte. Der Schöpfer des Universums, der Macht hatte über Sarah und Abraham, die ihr ja das Leben so schwer gemacht haben, der begegnet ihr höchstpersönlich und offenbart ihr die Zukunft, Ismael. Gott hätte ja auch sagen können, ach weißt du was, du bist jetzt schwanger, ich bin ja ein liebender Gott, ich führe dich erstmal zu einer Oase, da sind liebe Leute und die sind alle ganz lieb zu dir und dann hast du Ruhe und dann kriegst du in aller Ruhe dein Kind. Nein, Gott schickt sie zurück. Sie hat noch was zu lernen. Und viele Christen wollen immer nach vorne. Gott hat mir eine Tür geöffnet, nach vorne, nach vorne. Nein, manchmal geht es erstmal wieder zurück. Sie hatte noch was zu lernen und jetzt geht sie aber als starke, Person zurück und nicht als rebellische Frau. Sie weiß, dass der, der in ihr ist, stärker als der, der außer ihr ist. Es sind die Zusagen Gottes, die uns Kraft geben, durch unsere Wüstenzeit mit erhobenem Haupt durchzugehen. Es sind die Wüstenzeiten, die uns zu den Persönlichkeiten machen, die Gott aus uns machen möchte. Es sind nicht die Informationen aus der Bibel, die uns prägen, sondern die Begegnungen mit Gott, die uns verändern. Das ist ein Riesenunterschied. Man spürt sofort, ob jemand Begegnungen hatte oder nicht, oder ob das nur so Informationen sind, die er im Kopf hat. Und Gott möchte uns nicht nur durch dieses Leben begleiten, sondern er möchte uns führen und er möchte in den schweren Zeiten, die sicherlich auf uns zukommen werden, wo wir nicht weiter wissen, möchte er uns diese Botschaft bringen: Ich sehe dich und ich möchte dir helfen. Und frag dich mal, wie reagierst du, wenn du in Not bist? Flüchtest du? Hilfst du dir irgendwie selber? Wo hast du dir selber geholfen und bist dann in noch mehr Not reingekommen? Oder suchst du die Begegnung mit Gott? Und wo musst du nochmal zurück, weil du noch was lernen musst? Das wäre wirklich schade, wenn man dann auf einem Niveau bleibt, weil man ganz wichtige Dinge noch nicht gelernt hat. Ja, damit möchte ich jetzt schließen und möchte noch für uns beten. Ja? Vater, und ich danke dir, du bist ein Gott der Begegnungen. Nicht ein Gott der Informationen, sondern der Begegnungen. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns kennst, du führst und du lenkst und du hilfst uns in der Wüste nicht stecken zu bleiben, sondern nach vorne zu starren, auf dich zu schauen, Herr. Und ich bete für diejenigen, die nochmal zurück müssen, Herr, dass sie dein Reden verstehen und auch das lernen, was sie lernen müssen. Und die, die Vision empfangen müssen von dir, Herr, dass sie nach vorne gehen und weitergehen, damit du Leben schenken kannst. In Jesu Namen. Amen.